live mit einem neuen Podcast-Interview.
Ja, dem Happy in Harmony Podcast. Und heute haben wir einen besonderen Gast.
Und wir freuen uns riesig, dass wir bei dir sein dürfen, Hannes. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Anstatt baden zu gehen bei dem herrlichen.
Ja, genau.
Dann machen wir das schnell. Dann
gehen wir genau, wir machen das jetzt, er sagt, schlechte Netzwerkverbindung. Es ist wahrscheinlich, es wird jetzt aufgezeichnet, ist auch okay.
Naja, geht schon. Ja. Ich denke, es geht.
Passt schon. Genau, ich gucke nochmal gerade, dass oben das auch, ja, alles läuft. Und genau, warum sind wir überhaupt auf dich aufmerksam geworden oder haben uns das so sehr gewünscht? Dieses Interview ist aufgrund deinem Buch. Wer der Herr
des Letzten.
Wer genau, der Herr der Sieht nur Ersche, genau. Und wir sind ja im Bildungssystem sehr stark unterwegs, gerade auch mit Lehrerfortbildung und Co. Und da war eine Geschichte, die uns sehr gefallen hat, und das war die mit Mrs. Martin.
Soll ich die nochmal erzählen?
Ja.
Für alle Leute, die nicht lesen
sehr
können.
Sehr gerne. Genau, für alle, die nicht lesen können.
Ja, die war einfach, meine Eltern sind Mitte der 60er in die USA ausgewandert, relativ unvorbereitet, drei Kinder am Start, die kein Wort Englisch sprachen. Und mein Vater hat einen Job drücken gehabt in Pittsburgh, und wir wurden dann einfach eingeschult auf eine ganz normale amerikanische Elementary School, also Grundschule, und ohne ein Wort Englisch zu reden. Und das hat die Klassenlehrerin, die hieß Miss Martin, relativ schnell spitz gekriegt, dass ich halt überhaupt nichts verstand. Und drüben ist ja Ganztagsschule ab der ersten Klasse, also von 9 bis 4. Und da hat die mich jeden Nachmittag um 16 Uhr ins Lehrerzimmer geholt und hat mir da anhand von Kinderbüchern Englisch beigebracht. Und zwar so lange, bis ich im Unterricht mitkam. Das hat mich erstmal als Sechsjähriger jetzt nicht so wahnsinnig erstaunt, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich ihr Job.
Ja.
Mittlerweile weiß ich, das ist nicht der Job eines Lehrers, jedem nicht sprachkundigen Schüler irgendwie so auf die Füße zu helfen, dass er mitkommt. Das hat die wirklich gemacht, ich würde mal sagen, bestimmt 2-3 Monate.
Wow.
Und irgendwann hat mein Vater, sich dann in die Schule gekommen und hat ihr, glaube ich, ein Geschenk mitgebracht, um sich zu bedanken. Da sagt sie nur, lapidar, that's my job.
Wow.
Und das hat mich so beeindruckt, weil die einfach mehr gemacht hat als eigentlich so Dienst nach Vorschrift gewesen wäre für sie. Und die war eine großartige Lehrerin. Der Grund, warum ich bis heute zweisprachig bin, habe ich, glaube ich, echt ihr zu verdanken.
Überhaupt die Vorstellung alleine, sich vorzustellen, ohne ein Wort Englisch zu sprechen, sitzt du dann da und dann läuft dann der Unterricht. Hat man erstmal diese Eindrücke, die du auch schön in dem Buch auch schilderst. Ja? Dann die Leute, die da sitzen, das ist ja alles was ganz Neues gewesen für dich. Und dann sitzt du dann, dann kommt diese Lehrerin und sagt, mach das mit dir eine Stunde. Ja? Und sagt dann, das ist mein Job. Ne? Also, das ist schon...
Ich kann so erzählen, damals durfte noch vor der Klasse geraucht werden. Wir reden mit den 60ern. Und die hatte auf dem Lehrerstisch einen großen Aschenbecher und rauchte mit einer Zigarettenspitze.
Der Spitze.
Und mit so einer Schmetterlingsbrille mit so Diamantbesatz und so einem Kettchen. Und rauchte sie. Und die war großartig.
Wie cool.
Wenn ich rauche, gehe ich kurz aus dem Bild.
Also immer, wenn Hannes verschwindet.
Raucht er wieder.
Genau. Ja, was ich halt auch so bemerkenswert finde, es geht mir immer um, du hast sie auch als Vorbild erwähnt, also letztendlich ist ja in dem Buch, geht es ganz, ganz viel über Vorbilder, und ich finde, das ist so ein schönes Vorbild für alle Lehrer dieser Welt, oder?
Kann man jetzt nicht von jedem Lehrer erwarten.
Nein.
Die waren mit Sicherheit auch verheiratet, wahrscheinlich hatten sie sogar Kinder.
Ja.
Ich fand es nur so, ich finde es einfach toll, wenn Leute mehr tun, leisten, investieren, als sie müssten.
Genau.
Weil sie offensichtlich ihren Job lieben.
Ja, ich
und ich finde, man sollte, egal was man für einen Job hat, man kann den immer mittelmäßig gut oder schlecht machen. Und ich weiß nur, dass zum Beispiel der alte Kennedy, der Vater von JF Kennedy und Bobby Kennedy, hat den immer gesagt, ihr könnt Straßenfeger werden, aber dann werdet ihr der beste Straßenfeger von Boston. Ja. Also ich finde, man soll das, was man tut, mit dem größtmöglichen Engagement und Einsatz tun, egal was man tut. Dann hat man, glaube ich, auch mehr Spaß.
Ja.
Mir macht mein Beruf auch nicht immer Spaß. Gerade eine Schauspielerei ist oft echt quälend. Aber das heißt nicht, dass man es runternudelt oder einfach nur abliefert. Ich finde, man sollte immer 100% geben, und das hat eben Miss Martin, also die hat 150% gegeben, würde ich sagen.
Ja. Und ich glaube auch, also was ich damit meine, ist nicht so, jeder muss jetzt Nachhilfe für irgendwelche Schüler geben, sondern jeden individuell zu sehen und zu fördern.
Also das ist natürlich, wenn du 40 Schüler hast als Lehrer, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ich war dann später in Deutschland auf der Schule und da wäre das gar nicht mehr möglich gewesen, auch aufgrund dieser schwachsinnigen Lehrpläne. In der deutschen Schule lernst du nur Quatsch, den du überhaupt nicht brauchst.
Ja, das stimmt.
Die Amerikaner haben es genau umgedreht. Die lassen halt Kindern, bis sie die Highschool fertig haben, sondern bis 17, 18 extrem viel Freiraum. Du kannst dort Klassen belegen, die heißen Babysitting, die heißen Car Mechanics, also Car Repair.
Ja.
Und der Ernst des Lebens fängt drüben an, wenn du dich entschieden hast, was du machst. Weil wenn du drüben auf die Uni gehst, dann wird es echt brutal. Das ist hier ein bisschen umgekehrt.
Dann geht's los.
Hier ist die Schule eine Qual, dann gehst du auf die Uni, dann wird Party gefeiert.
Ja.
Die Unis drüben sind so teuer, dass dort in einem Express-Tempo knallt. Also wenn du um Mitternacht über den Campus von der UCLA gehst, hier ist rennen da tausende von Studenten mit Laptops rum.
Ja,
weil die Team schlafen 4 Stunden, ansonsten wird studiert.
Okay.
Weil es oft auch die Eltern sich echt absparen müssen.
Ja.
Und so, ich probiere mal Biologie und dann wechsle ich nochmal. Das passiert sehr selten. Dazu sind die Unis einfach auch zu teuer. Das finde ich ein sehr fragwürdiges System, dass Bildung Geld kostet. Hat natürlich auch Vorteile. Also es gibt, wie sagt man, zinsfreie Studentendarlehen. Ich habe Freunde, die sind so alt wie ich, die zahlen die immer noch ab.
Wahnsinn.
Aber es ist trotzdem, ist es leider in den USA eine Frage des Geldes, wie viel Bildung du bekommst. Und das finde ich natürlich in Deutschland eigentlich ein Luxus, dass uns bei uns Bildung weitestgehend gratis ist. Und das ist eigentlich fantastisch.
Ja. Und trotzdem hat diese Lehrerin das gemacht. Das ist so richtig toll, finde ich. Die hat ja auch viel dadurch zurückbekommen. Ne?
Glaube ich auch. Ne? Die hat bestimmt gestrahlt, je mehr du konntest. Oder?
Die hat viel gestrahlt. Die war streng. Die habe ich auch selten lachen sehen. Die hatte sehr gut, die lief mit so Pfennigabsätzen rum. Sehr absolut 60s, pur, total toll gestylt. War bestimmt damals schon Ende 50, um die 60. Aber gelacht hat die selten. Aber die war eine ganz tolle, strenge Lehrerin. Und da konnten alle schreiben. Und wenn Spelling Contest gab, die sind in Amerika sehr beliebt, diese Rechtschreibwettbewerbe, da hat die Klasse von Miss Malton immer hervorragend abgeschnitten. Die hat ihren Kindern einfach was beigebracht.
Ja, und das war, ich glaube auch, dass sie da viel zurückbekommen hat, ne? Wie auch immer sie das dann, aber ich glaube, wenn man was leidenschaftlich macht, dann wächst man auch mit dem, was man zurückkommt. Ne? Das ist ja so dieses, wir sagen auch, wenn unser Kind anlacht, weil es jetzt leichter funktioniert, dann ist es für uns auch, das ist nicht mit Geld aufzuwiegen.
Das ist der Sinn der Übung.
Ja. Noch ein schönes Beispiel im Buch war, oder was mir sehr gut gefallen hat, war, dass Kinder toben, spielen und auf die Fresse fallen sollen, also Erfahrungen sammeln sollen. Genau, das hat mir besonders gut gefallen. Was ja häufig nicht so ist, also das wird nicht zugelassen.
In Deutschland nicht.
In Deutschland nicht.
Also es gibt Länder, da ist es anders.
Ja.
Also gerade in Südeuropa, wir haben ja auch Kinder eine ganz große Freiheit, bis sie so 8, 9, 10 werden. Und dann wird es langsam streng. Amerikaner lassen ihren, Angelsachsen lassen grundsätzlich den Kindern auch erstmal sehr viel Spielraum. Das ist bei uns anders. Bei uns ist ja schon, wenn ein Kind in einem Café mal laut lacht, heißt es schon psst, nicht so laut. Und das finde ich halt schade, weil Kinder müssen toben, die müssen sich auch ausprobieren. Und ich glaube, die ganze Kindheit und Jugend ist ja dafür, da rauszufinden, wer man ist und wohin man will. Also wenn du das von vornherein reglementierst und unterbindest, dann hast du diese Armeen von Leuten, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich studieren soll. Meine Mama und Papa haben gesagt, ich soll BWL studieren. Und das finde ich halt total tragisch.
Was ja auch dazu führt, ist ja immer, dass die Eltern wirklich sehr, sehr nah, also das ist, wir sagen immer, es passiert aus Liebe und aus Fürsorge, aber die Eltern sind mittlerweile so nah, dass sie eben die ganze Zeit sagen, nicht das, nicht dahin, nicht da, und dann machst du dich schmutzig und da wirst du krank und fall da, wenn du runterfällst, dann wird es ganz dramatisch. Also die skizzieren schon vorher die Dramen und lassen die Kinder letztendlich es nicht ausprobieren.
Ja, vielleicht gibt es auch schon viel zu viele Elternpsychologiebücher. Also ich glaube, meine Elterngeneration, die haben halt noch aus dem Instinkt heraus erzogen. Wir sind alle ohne Fahrradhelm groß geworden. Wir haben ohne Helm Eishockey gespielt. Wir sind ohne Helm Ski gefahren. Und wir haben das ja alle komischerweise überlebt. Jetzt tragen alle Helme und es gibt dauernd grauenhafte Unfälle.
Stimmt.
Also diese Ängstlichkeit finde ich halt auch so gefährlich, weil du einfach deine Limits lernst, erst Helm, wenn du gelegentlich wehtust. Und wenn du es erstmal Zahnvernunft hast beim Eishockey, dann findest du vielleicht einen Helm mit so einem Visier nicht so schlecht. Aber ich finde, das muss man erstmal erfahren und nicht immer mit dieser Überängstlichkeit, dieser Helikopter-Taktik irgendwie erzogen werden.
Was ja so weit geht, dass sie die Eltern die Schulaufgaben oder Klassenarbeitspläne wissen und dem Kind sagen, heute fangen wir an zu lernen. Also so läuft es sehr häufig ab. Ja, setzen sich auch noch hin und sagen,
meine Eltern nicht mal die Zeit. Mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet. Ja. Die haben keine Ahnung gehabt, was sie an Hausaufgaben. Die hat nur haben gefragt, bist du fertig mit den Hausaufgaben? Wenn es eine 6 gab, gab es Ärger, gerade seitens meines Vaters. Aber ansonsten hat er sich überhaupt nicht eingemischt.
Nein, war ja so. Und früher war es vielleicht auch besser, dass sie nicht so viel Zeit hatten, ne? Weil dadurch sind wir viel selbstständiger aufgewachsen. Und
glaube ich auch.
Jetzt ist es fast immer schwierig.
Ja, es gibt auch diese Riesenüberforderungen. Da sind dann Frauen, oft Frauen alleinerziehend, mit den Kindern leben dann da, kriegen von allen Seiten, so, das läuft nicht, das und das läuft nicht. Und vielleicht ist das Kind unruhig und so weiter. Ja, das braucht vielleicht Medikamente und es ist da nicht so richtig. Und so mehr wächst die Unsicherheit in der Frau. Und
liegt natürlich auch daran, dass alleinerziehende Mütter in Deutschland echt die Arschkarte gezogen haben.
Total,
also fahren wir nach Skandinavien, fahren wir nach Frankreich, fahren wir nach die USA. Also meine Co-Autorin, mit der ich Drehbücher schreibe, unterrichtet neben mir an einer Uni, LMU, in Los Angeles. Da gibt es eine universitätseigene Krabbelstube, universitätseigene Kita, universitätseigenen Kindergarten. Die fährt morgens, seit das Kind auf der Welt ist, faktisch der Mutterschutz drüben ist sehr viel kürzer als bei uns, fährt in die Uni, hat erst ihr Baby abgegeben, hat es in der Mittagspause gesehen, hat es wieder abgegeben, ist weiter Abend gegangen.
Super.
Da ist natürlich die Infrastruktur in Deutschland immer noch eine Katastrophe.
Ja,
es gibt da Städte, da kannst du Kitas nicht mehr bezahlen oder es gibt überhaupt keine Kita-Plätze. Dass sie überhaupt das was kosten, ist schon ein Skandal. Also ich finde, alleinerziehende Mütter wird es in Deutschland extrem schwer gemacht.
Mhm. Und Kita-Platz in München ist auch mal eine richtige Nummer, was mir aus einer Bekannte erzählt hat. Ne? Die suchen schon, also musst dich schon frühzeitig bewerben und dann kannst du Glück haben, wenn du einen kriegst und den musst du teuer bezahlen. Mhm. Und das ist auch, vielen wird das Gefühl dann so abtrainiert. Also dieses Gefühl für mein Kind. Also ist bestimmt eigentlich das von außen, was richtig und was falsch ist. Also ganz viel Gesellschaft auch so.
Es gibt natürlich Arbeitgeber, ich sag mal wie DM, die das ganz toll Menschen, wo alleinerziehende Mütter einfach echt besser und speziell behandelt werden.
Mhm. Wir haben ja einen guten Chef, ne? Den Herrn Werner.
Der ist halt Anthroposoph. Ja. Der hat, glaube ich, ganz viel verstanden, was der Rest der Republik noch nicht verstanden hat. Unter anderem das bedingungslose Grundeinkommen. Aber das ist halt so ein Musterarbeitgeber, von der Sorte bräuchten wir halt mehr.
Das stimmt, absolut. Ja. Noch ein Beispiel?
Ja. Noch ein schönes Beispiel fand ich das mit der Kaserne. Das ist ja auch so ein
Beispiel. Mit dem Militär, mit
Bundeswehr. Du besuchst einen Freund da irgendwie an
der Stelle? Also lustigerweise, ich weiß nicht, bis heute ist damals, ich bin in Regensburg, habe ich mein Abitur gemacht, also in der Oberpfalz, sehr konservative Gegend. Und da war damals, das wir reden jetzt über die späten 70er, waren die Bundeswehrkaserne und die Armeekaserne lagen sich fast gegenüber, so einer Ausfallstraße. Und der deutsche Morgenappell war wahnsinnig diszipliniert und da standen eher so schmächtige, meist unlustige junge Herren und wurden ein Reihenglied aufgestellt und dann wurden sie ein bisschen angeschrien und sind sie in Reihenglied wieder abgetreten. Und auf der anderen Straßenseite kamen so Jungs, große, so schwarze, die sahen aus wie NBA-Basketballspieler, oben ohne, Hand um den Hals, haben sich so um die Flagge versammelt in so einem losen Haufen, manche barfuß, manche in Flipflops, manche in Schuhen, teilweise Uniform oder auch nicht. Dann wurde morgens irgendwie locker angesagt, was heute so passiert und was gemacht und dann sind die weggeschlurft mit ihrem Handtuch und so. Ich meine, die amerikanische Armee ist ja nicht völlig ineffizient. Also das wundert einem immer so, wo wir Deutschen ihre Energie investieren, so gerade Form und Disziplin, aber eigentlich zählt ja immer nur der Inhalt. Und das finde ich manchmal in Deutschland ein bisschen fragwürdig, wo wir unsere Prioritäten setzen. So.
Ja, ich kann mir das so plastisch vorstellen.
So in Teil und Glied.
Die haben auch Kaugummi gekauft.
Ja, ne,
was unvorstellbar wahrscheinlich. Also ich meine, ich war nie bei der Bundeswehr, aber ich glaube, das ist.
Nein, die haben schon ihr Fähnchen hochgezogen, Stars and Stripes, und dann blies auch eine diese Trompete. Und dann war das aber eigentlich so, als würde sich ein Basketballteam vor dem Warm-up treffen. Oder nach der Dusche.
Ja, ich hab da auch wieder, wir haben darüber gesprochen vorher im Büro, dass so diesen Vergleich auch wieder Schulsystem. Das ist ja schon die Regelschule. Also es gibt auch schon tolle neue Schulformen in Deutschland, aber es gibt die Regelschule, die Masse, wo doch alle in Reihe und Glied laufen müssen. Und wenn einer rausrutscht, dann eher in eine Diagnosefalle.
Ich glaube, das klügste Buch zu dem Thema hat Richard David Precht geschrieben. Ich empfehle es wärmstens. Das ganze deutsche Schulsystem ist natürlich eigentlich völliger Schwachsinn.
Ja.
Das ist jetzt bestimmt in allen Ländern nicht besser, aber allein, dass wir Sprachen so spät anfangen. Ich meine, es ist ein Fakt, dass Kinder im Automatismus Sprachen lernen.
Das stimmt, ja.
Bis zum 10., 11. Lebensjahr. Mhm. Ja. Genau da fangen wir überhaupt mit Fremdsprachen erst an.
Genau.
Und dann wird es eine Tortur. Vokabeln zuhalten, Grammatik poken. Das ist eine Tortur. Französisch, Spanisch, Englisch. Mhm. Anstatt die in der Kita schon mit Fremdsprachen zu traktieren.
Ja.
Also internationale Kindergärten finde ich eine riesen
Und Idee. Entspannt. Also dass man sagt, Spielerisch. Im Spielerischen. Ne? Dass du praktisch im Vorbeigehen lernst. Also
die machen ja, ein vierjähriges Kind fährt 4 Wochen auf den Urlaub in Italien, trifft dort 2 italienische Kinder und spricht es nach Italienisch.
Ja,
Fakt.
Ja. So ist es.
Und ab dem 10. Lehrjahr muss er halt büffeln. Und das könnte man ja alles mal anders machen. Man könnte ja auch mal soziale Kompetenz unterrichten. Man könnte auch ein BWL-Studium vielleicht damit verbinden, dass man als BWLer ein Semester im sozialen Dienst arbeiten müsste. Vielleicht hätten wir dann eine andere Sorte Banker und Manager. Ja. Also da geht, glaube ich, ganz viel schief in Deutschland.
Ja, haben wir auch, eben habe ich ja so am Telefon noch mit Harald drüber gesprochen, was auch der NC bei Ärzten, also wo ich auch sage, wie viel Sinn macht es, 1,0 oder 0,8 im Abi zu haben und Medizin zu studieren.
Ja, da steckt natürlich eine Ärzte-Lobby dahinter. Das ist pure Lobbyismus. Herr Montgomery und alle seine Vorgänger. Nein, die Ärzte-Lobby ist allmächtig in Deutschland. Das sind immer noch Halbgötter in Weiß, die sehr gemütlich mit der Pharma-Lobby kuscheln, sich von der schmieren und kaufen lassen, wo es nur geht. Auch da gibt's, also unsere Lobbykratie wäre einen eigenen Podcast werden.
Stimmt.
Ja. Ja, auch, dass wir Nachhaltigkeit nicht als Schulfach
das finde ich zum Beispiel auch.
Klasse unterrichten, ab der Kita.
Hatten wir auch ein Thema.
Ich meine, ich kenne Kitas, da sortieren die Dreijährigen schon Plastik.
Ja, und die
und da kommen die Mütter in die Kita und sagen, ich darf jetzt kein Tetrapack mehr kaufen, mein Kind fährt Bier.
Ja.
Und wo du denkst, wow. Aber das sind immer Initiativen von ganz engagierten Kita-Leuten und Erziehern und Erzieherinnen. Und das müsste natürlich als Generalfach eingeführt werden. Das müsste im Grundgesetz stehen.
Ja. Ich habe Michael auch vorher erzählt.
Wir diskutieren lieber Ankerzentren und Herrn Dobrindts Maut, mein Lieblingsthema, mit diesen Dumpfbacken dieser süddeutschen Regionalpartei, die überhaupt nicht kapieren, was wichtig ist.
Ja.
Und ja, wir dürfen ja luxuriöserweise im Oktober wieder wählen. Mhm. Und ich bin ganz guter Hoffnung, dass sich hier ein bisschen was bewegt.
Dass sich was tut.
Ja.
Ja, ich habe auch vorher erzählt, ich hatte einen Mathe- und Physiklehrer, ist schon lange her, aber damals war dieses Alu, wird nicht mehr weggeschmissen, sondern wir sammeln das jetzt. Also da gab es so gerade die ersten, die, glaube ich, begonnen haben, als ich noch in der Schule war. Und wir haben das dann alle gemacht mit Begeisterung. Ja? Wir haben ihm immer den ganzen Alu-Müll gebracht. Das war irgendwie für uns was Besonderes. Aber der hat es auch leidenschaftlich vermittelt. Und ich glaube auch, dass das gelebt wird.
Aber auch das müsste der Gesetzgeber regeln. Ja. Ich meine, Norwegen recycelt 97% seines Plastiks. Warum? Ja. Weil es anständig gepfandet wird.
97%.
Wir sind bei unter 10%. Ja. Weil bei uns wird ja so getan, als würde das Plastik, was verbrannt wird in den Fernwärmekraftwerken, als wäre das gehört, dass das zu recyceln machst, ist total verlogen. Das wird sich einfach verbrannt, also downgecycelt. Da sind die mal neunmal so viel weiter. Also wir haben natürlich auch keine Plastikbesteuerung, wir haben keine anständige Pfandung. Du kannst immer noch Saftflaschen in Plastik kaufen, da steht ganz kurz drauf, pfandfrei. Ja. Anstatt auf jede To-Go-Tasse müssen Euro Pfand sein. Wir hätten kein Müllproblem mehr. Es wird auch nichts mehr landen.
Ja.
Aber da versagt die Politik komplett und natürlich die Industrie wissentlich und absichtlich auch.
Wahrscheinlich
Coca-Cola
wissentlich,
hat kein Interesse an Mehrweg und Nestle schon mal gar nicht.
Ja, das ist auch so ein Punkt, dass wir sagen, also sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Was darf man jetzt Kindern an die Hand geben oder auch mitgeben, schon von Kita bis über das ganze Schullaufbahn, um auch kreative Köpfe zu schaffen. Also nicht diese Ja-Sager, sage ich jetzt mal, die in der Regelschule, das ist für mich so oder für uns so, dass es da alle so in eine Norm laufen, alle das Gleiche machen. Es wird nicht nach Potenzialen geguckt. Und wenn wir Kreativitätstrainings machen, dann dauert es ziemlich lang. Also man merkt so, dass die Kreativität nimmt wirklich extrem ab, je älter die Kids werden. Und ich glaube, gerade da, was Umwelt und Co. betrifft, brauchen wir Kreativköpfe. Also erstens mehr Mutige, die sagen, ich mache auch das jetzt einfach, ich packe an und auch ja überhaupt neue Innovationen schaffen.
Also man kann nicht alle Schulen über einen Kamm scheren. Ich kenne zu viele tolle Schulen, wo die Lehrer was auf die Beine stellen und die Kinder so
ganz
unfassbar
bestimmt
tollen Kram
ganz
haben.
Bestimmt, ja.
Das ist natürlich eher die Ausnahme als die Regel. Und das Zweite ist, dass was hast du zuletzt gesagt?
Wie kann man sie kreativer schaffen?
Der Spaßfaktor ist in Deutschland so unterentwickelt. Ich meine, du bist dann kreativ, du lernst dann gut und schnell und effizient, wenn du Spaß dran hast.
Stimmt.
Und Spaß und Schule ist ja in Deutschland ein Oxymoron, wie so ein Paradoxon. Schule ist ja fast automatisch hier eine Qual.
Ja, wirklich.
Ich finde es auch interessant, dass die Zahl der Schulaussteiger und Abbrecher wieder steigt.
Ja.
Das spricht ja auch gegen unser derzeitiges System. Mhm. Ich glaube, was man Kindern zuallererst beibringen muss, wenn die 4, 5, 6 sind, dass Spaß ist gleich Lernen und umgekehrt Lernen ist gleich Spaß.
Sehe ich auch so.
Und das geht ganz bestimmt nicht über Lehrpläne, das geht ganz bestimmt nicht über irgendwelche Grammatikbeihefte vom Klett-Verlag zum Thema Französisch, sondern das muss immer was mit Spaß und Spiel zu tun haben, weil jedes Kind hat nun mal ein Spiel. Trieb. Das ist bei jedem Tier so. Mhm. Jeder junge Welpe spielt halt gerne, jede Katze. Ja. Warum soll das bei uns anders sein? Und der wird uns ja ganz schön abtrainiert. Und es geht auch wieder Reih und Glied und jetzt hängt neuerdings auch wieder das Kreuz in jeder Ecke und es wird alles auf Norm und konformiert und das ist natürlich fatal. Und dass Eltern sich denn nicht vehementer wehren, wundert mich ein bisschen.
Mhm. Und
da ist das Montessori-Modell ganz toll.
Richtig genial. Ja, das finde ich auch toll.
Ich habe mal einen ganz irren spannenden Artikel gelesen, das war so vor 1,5 Jahren. Economist, so für meines Erachtens die wichtigste Wirtschaftszeitschrift der Welt, kommt aus England. Also wenn man Politik verstehen will, empfehle ich immer, lese den Economist. Okay. Da war ein Artikel, die haben mal diese ganzen Star-Manager aus der Startup Silicon Valley-Szene untersucht auf ihre Biografien, ihre Schulbildung. Und der Einzige, der auf einer konventionellen Schule war, war Steve Jobs von Apple.
Okay.
Der Adoptivkind eines syrischen Vaters, einer amerikanischen Studentin, der wurde von einem Elektriker und seiner Frau adoptiert und die hatten halt nicht das Geld für eine, sagen wir mal, unkonventionelle Schulmethode. Und alle anderen, von Sergey Brin über Larry Page, all diese Google-Gründer, Zuckerberg, also von Facebook, all diese Manager kamen von Montessori und von Waldorfschulen, von alternativen Schulmodellen. Fand ich total spannend, weil die einfach ganz früh lernen, außerhalb der Box zu denken.
Ja.
Und der Einzige, der wirklich da aus der Reihe fiel, vermutlich auch aufgrund seines Drogenkonsums, war Steve Jobs, der bekennenderweise auch mit LSD herum experimentiert hat und auch deswegen wahrscheinlich schräge Ideen hat. Aber es fand ich total spannend, dass da die alternativen Schulmodelle offensichtlich viel erfolgreichere Leute ausbrüten als die konventionellen Schulmodelle.
Das ist tatsächlich, was uns Unternehmen sagen. Ne? Also wenn wir im Azubi-Bereich, wenn wir da unterwegs sind, dann sagen die uns auch. Wir haben noch nie so unselbstständige Jugendliche bekommen. Also die werden immer unselbstständiger, ja. Ausgenommen, sie kommen von der Montessori- oder Waldorfschule.
Und die Konzerne sind ja, ich meine, DM ist Europas marktführender Drogeriemarktbereich. Mhm. Migros in der Schweiz ist ein extrem erfolgreicher Laden, auch anthroposophisch. Mhm. Dr. Hauschka, anthroposophisches Unternehmen, Veleda. Ja. Es ist ja nicht so, es wird jetzt immer getan, als wären Waldorf so Loser, die nur ihren Namen tanzen von morgens bis abends.
Nein.
Im Gegenteil, das wären ja ausgesprochen erfolgreiche Leute. Ja. Insofern wundert mich dieses Vorurteil auch so gegen alternative Schulmodelle.
Mhm. Ja. Genau. Und dann gibt es noch eine Aussage von deiner Oma, die Michael so gut gefallen hat, oder?
Ja, die hat mir ganz gut gefallen, indem sie nochmal sagt. Und das ist natürlich auch so eine Sache, was wir ja auch beherzigen müssen. Wir können das schon fassen, weil sie sagte ja so sinngemäß, ne? Verbessere mich, wenn ich falsch liege, ne? dass 90% der Menschen doch irgendwie ein bisschen blöd sind. Ne? Und 10%, das sind die, mit denen möchte man was zu tun haben und die sind klug und mit denen möchte man noch hingehen. Und da macht es auch Spaß, ja. Und das machen wir, wir leben das ja auch schon lange so, nach diesem Prinzip.
Ja? Ja, meine Oma war noch strenger, die hat 95-5 gesagt.
Ja, 95-5
hat sie so gesagt. Die gesamte Nazi-Zeit miterlebt, okay, und wirklich, ja. Wo Leute sich kollektiv so unfassbar dumm verhalten haben. Aber die Aufgabe hat sie immer gesagt, muss die 5% suchen, die wirklich wach sind und toll, mit denen man es anfangen kann. Und ich möchte es gar nicht Leuten vorwerfen, dass sie so in der Herde sich bewegen, weil das wird ja auch vom Fernsehen, von den Medien, von der Politik, vom Schulsystem, von der Industrie, es wird ja auch irre gepusht, dass wir alle eine manipulierbare Herde sind.
Ja.
Und Querdenker sind natürlich gerade in einem Land wie Deutschland, was sehr hierarchiehörig ist und sehr obrigkeitshörig, natürlich nicht gewünscht.
Mhm.
Und da habe ich im Buch ein paar Beispiele drin von amerikanischen Menschen, die das genau umgedreht haben. Also es gibt einen, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, ein sehr erfolgreicher, also der Steve Jobs der Finanzindustrie, ist ein Manager, also Banker eigentlich, der Leute rausschmeißt, wenn sie ein Jahr lang ihn nicht kritisiert haben oder einen Vorschlag gemacht haben, der sein Geschäftsgebaren kritisiert. Der will kritisiert werden von seinen Mitarbeitern, egal wie weit unten in der Hierarchie die stehen. Der will, dass Leute mitdenken, ihre Ideen laut artikulieren, auch verbesserungsfähig, dass man nicht sagt, was sagt denn der Chef und was denken die anderen, sondern der pusht das richtig. Der will, dass Leute ständig mitdenken, verbessern und die werden natürlich auch entsprechend dann entlöhnt.
Mhm.
Also da sind wir Deutschen natürlich fürchterlich altmodisch und extrem hierarchiegebunden. Ich meine, dieser ganze Dieselskandal ist ja ein Produkt einer tragischen Hierarchie. Da gibt es einen cholerischen Herrn Winterkorn bei VW, da gibt es einen Herrn Zetsche bei Benz und einen Herrn Stadler bei Audi und einen Herrn Müller bei Porsche. Da hat sich nie jemand getraut zu sagen, sag mal, geht's eigentlich noch? Ihr vergast nicht nur das ganze Volk, sondern auch die Umwelt. Nö, das ist der Chef und die machen das so und dann machen wir das halt so. Und das ist halt ganz schlimm, dieses völlig kritiklose Hinterherdackeln, weil der Chef das so vorgibt.
Ja, sogar.
Und das ist halt auf Dauer nicht gesund. Und ich glaube, dass es der deutschen Wirtschaft auf Dauer echt schaden wird.
Ja.
Weil ich glaube, dass die Chinesen, die Amerikaner, also die Länder, die halt gerade im Tech-Bereich jetzt wirklich vorne sind, dass wir die gar nicht mehr einholen können.
Ja,
weil wir da einfach zu träge, zu sehr, was denken, was hat denn der Chef gesagt? Was würde denn der Chef
sagen? Ja, umgekehrt, manche sagen was und dann fliegen sie dafür raus oder
und
so.
Und du wirst ja auch nicht gefördert, wenn du so mal hier ein Startup startest, hast du ein ganz großes Finanzierungsproblem. Es gibt ja reichlich Deutsche, die echt Ideen haben, aber erschrecken viele von denen, landen dann doch in den USA. Und das ist halt schade, weil die müssen eigentlich hier bleiben, hier gehalten werden und hier auch finanziert werden. Aber die tun sich schon mal schwer bei der Basisfinanzierung oder beim Crowdfunding.
Ja.
Also da muss viel passieren, meines Erachtens. Außerdem, ich drehe gerade eine Vogeldoku und habe festgestellt, dass um den Bodensee herum hast du ungefähr 50% überhaupt kein Handynetz.
Okay.
Und du denkst echt, wie wollen wir denn digitalisieren, wenn wir nicht mal Handyempfang haben?
Ja,
nee, da sitzt die größte Ornithologie der Bundesrepublik, Max Planck Institut, und sobald du aus dem Städtchen rausfährst, in diese Vogelstation, hast du keinen Handyempfang mehr. Ich meine, wie sollen die Leute denn da arbeiten? Wie sollen die denn eine Mail verschicken oder irgendwas?
Ja, das ist genauso, wie ich auch sage, auch das zur Digitalisierung. Ich finde auch, dass zum Beispiel Handys rigoros zu verbannen in der Schule, bin ich jetzt kein Freund davon. Ja, das sagt Grundschule alles gut,
ja,
aber weiterführende Schule.
Während des Unterrichts.
Ja.
Also das ist entweder setzt du kollektiv iPads an, dass die wirklich
Lehrer,
aber ich meine, dass die Schüler dann privat noch Wohnen,
WhatsAppen
und Instagram werden, also das würde ich schon unterbinden.
Das würde ich auch unterbinden, aber ich würde sie nutzen, also für den Unterricht, dass ich auch sage, hey, wir hatten noch nie so schnell Infos zur Hand. Wir konnten noch
aber was machen, wenn du kein Handynetz hast? Ich war neulich mit Pierre M. Krause und Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume für den SWR im Wald. Das war irgendwo in der Südpfalz, da war null Handy. Absolut null.
Ja. Ja, das stimmt.
Nein, das ist tragisch, wie lang wir da sind.
Ja, es ist, ich glaube auch,
dass... Wir bauen die beste Mobilsoftware bei Dieselfahrzeugen, aber so mit dem Handynetz und der Digitalisierung kommen wir nicht so richtig klar.
Da machen wir nicht wirklich vorwärts. Was traurig ist, weil ich glaube auch, habe auch so den Eindruck, Deutschland hat sich lange ausgeruht auf Innovationen, die sie mal vor vielen, 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 vielen Jahren
hatten. Jetzt ist ja auch schon etwas länger her.
Und jetzt hinken sie überall.
Naja, es gibt schon noch Branchen, da sind wir ganz weit vorne. Also hochwertiger Stahl, Maschinenbau, Pumpen, Umwelttechnologie. Mhm. Also ich habe mal eine Doku gemacht über das Olympische Dorf in Vancouver vor der Olympiade. Und war das 2010?
Das kann ich nicht.
Würde ich mal vermuten. Wann war Vancouver? Egal. Und die haben ja, das war so ein altes Industriebrachgebiet mit alten Lagerhallen und eigentlich Industriebrache. Und dann haben die gesagt, wir bauen da ein komplett neues Wohnviertel, jetzt als Olympisches Dorf und später für Bewohner von Vancouver. Das war abgekoppelt vom Grid, vom Stromnetz, komplett Selbstversorger. Wow. Und alle Firmen, die ich da getroffen habe, waren deutsche Firmen, die hier nicht bauen durften, weil die Reglementierung zu streng war.
Ah, Wahnsinn.
Also da sind wir schon ganz weit. Es gibt einfach Branchen, das weiß man oft nicht so, da sind die Deutschen immer noch unheimlich weit vorne. Medizintechnik, Umwelttechnik, also Pumpen, ich meine, das kann man nur sagen. Stiel, wenn du in den Urwald fährst, nach Borneo, und guckst, mit welchen Sägen der Regenwald vernichtet wird, dann kommt die Maschine aus Deutschland, weil diese Säge läuft. Okay. Zuverlässig.
Wie gut auch immer das ist. Aber
das ist eine gute Säge, kann man nicht sagen.
Qualitätsarbeit. Ja. Ja, ich glaube, das nochmal so auf unser Klientel runtergebrochen, dass wir schon auch Menschen, mutige Menschen brauchen, ja, die sich auch trauen, die Meinung zu sagen, nicht zu den Ja-Sagern gehören, die auch kreative Ideen haben, die sich auch leidenschaftlich diesen
Dingen,
wo sie...
Die haben wir ja, es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Ich habe von Richard David Precht gesprochen, ich finde den einen ganz spannenden Kopf. Thomas D. von den Fantastischen Vier. Das Interessante ist, die kriegen nicht wirklich eine Plattform.
Ja.
Du liest über jeden C-Sportler, B-Sportler, Bundesliga-Fußballer, über jeden Promi-Big Brother-Dschungelcamp-Besucher liest du mehr als über diese Leute.
Ja.
Hat natürlich viel mit den Medien zu tun, in denen ich ja nur tätig bin. Ich meine, bitte mach die Glotze an. 90% ist ein solcher Volksverblödungsschwachsinn. Da kann ich ja sagen, ist auch meine Branche natürlich wesentlich mit Schuld dran. Auch die Printmedien, die sind ja völlig runtergekommen. Es gibt ja keine wirklich international ernstzunehmende Tageszeitung mehr. Oder Zeitschriften mehr. Und das ist natürlich tragisch. Wenn du im Spiegel Sachen liest, die du schon eine Woche vorher in angelsächsischen Medien gelesen hast, wie Guardian oder ich weiß nicht, oder Time Magazine oder so, da ist aber auch in den Medien ganz viel schiefgegangen, weil haben sich so ein paar Medienkonzerne den Kuchen so aufgeteilt. Es gibt ja auch nicht mehr links, rechts, liberal, konservativ, es ist ja alles so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge.
Ja, genau, so in der Mitte.
Keiner kritisiert mehr wirklich den anderen. Also und dann hat natürlich sehr clever die SZ mit der ARD so ein Recherchierbüro gegründet, was eigentlich eine tolle Idee ist, aber dann können die sich natürlich gegenseitig auch nicht mehr wirklich kritisieren. Also wenn bei den Öffentlich-Rechtlichen dann was richtig schief läuft, mal so korruptionsmäßig veruntreffend, kann die Süddeutsche nicht mehr so wirklich schreiben, weil sie haben ja zusammen jetzt so eine Recherchebüro und so. Also ich finde das ein bisschen fragwürdig, dass es auch, dass die Medien meines Erachtens auch extrem tendenziös sind.
Ja. Ja, schön.
So, jetzt baden.
Ja, jetzt baden. Jetzt ab zum Baden.
Jetzt gehen wir
genau, jetzt wirklich vielen lieben Dank, Hannes, für ein super interessantes Interview. Hat super viel Spaß gemacht.
Es geht ja zackig mit uns.
Und wir sind immer zackig unterwegs. Und,
du, ich habe schon Podcasts erlebt, da hattest du was für ein TED-Talk-Format von 25 Minuten, das hat 8 Stunden gedauert.
Ja, süße,
wenn die Leute anfangen zu schneiden.
Nee, wir schneiden nicht, wir machen das original so, weil wir sind ja alle Menschen und ich finde, das darf auch menschlich rüberkommen.
Wobei ich ein Riesenfan bin von TED Talks.
Ja.
TEDx auch, die machen so tolle Sachen. Ey.
Das stimmt, da kommen ganz tolle.
Ja, vielen Dank, Hannes.
Ja.
Du bist echt ein
Danke.
Vorbild.
Wir sehen uns ja gleich in der Kneipe.
Ab,
ja,
wir
sehen
uns gleich in der Kneipe. Zum Schwimmen.
Reserviert?
Wir haben reserviert. Ja. Genau.